da kann man sehen, das Ganze ist ohne roten Faden. Also es geht überhaupt nicht um eine vernünftige Versorgung für die Patienten oder um auch Lücken mit neuen Patienten füllen zu können, weil die Lücken, die hier zu füllen sind, passen nicht in das sonstige Raster der Leistungsbeschreibung der Physiotherapeuten. Und da denkt man, mach doch mal Konzepte, die ineinander greifen.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Hallo, schön, dass du wieder bei UP Podcast zuhörst. Seit Oktober gelten in der Physiotherapie Neuerungen bei der manuellen Lymphdrainage und ab November kommt die Blanko-Verordnung für Schultererkrankungen hinzu. Wie bilden sich diese Neuerungen eigentlich im Heilmittelkatalog ab und überhaupt, wer schreibt den HMK eigentlich? UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner und UP-Herausgeber Ralf Buchner sprechen jetzt hier drüber. Sie sortieren ein, sie erläutern Hintergründe und sie bewerten die Änderungen auch aus ihrer Sicht. Gute Infos also für deinen Praxisalltag auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. Mein Name ist Barbara Wellner und ich bin heute hier die Moderatorin und begrüße meinen Gast Ralf Buchner. Ralf, hallo.
Hi Barbara.
Wir sprechen heute über die Heilmittelrichtlinie und den Heilmittelkatalog.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich den ersten Katalog noch in Erinnerung habe. Das war 2001. Im 1. Juli 2001 ist er sozusagen in Kraft getreten, der erste Heilmittelkatalog. Und alle hatten ganz viel Angst davor, was da passiert. Und dann ging es mit den Verordnungszeiten ab nach oben.
Du hast jetzt schon einen historischen Einblick gegeben, wann denn die erste Auflage davon erschienen ist. Genau, und wir wollen heute aktuelle Dinge zum Anlass nehmen, um nochmal einen Einblick in den Heilmittelkatalog und die Heilmittelrichtlinie zu geben.
Die Neufassung zum 1.10. jetzt, ne?
Genau, die Neufassung zum 1.10. Da gibt es ja Änderungen bezüglich der manuellen Lymphdrainage in der Physiotherapie. Und jetzt vor der Tür steht natürlich zum 1.11. die Blanko-Verordnung in der Physiotherapie.
Fangen wir mit der Blanko-Verordnung mal an. Die Blanko-Verordnung hat gar nichts zu tun mit dem Heilmittelkatalog, denn die Blanko-Verordnung im Heilmittelkatalog und die Rahmenbedingungen gibt es seit 2019. Man mag es gar nicht glauben. Also pünktlich zum Jahreswechsel 2019-2020 hat der GBA die Änderung in § 13 Verordnung mit erweiterter Versorgungsverantwortung von Heilmittelerbringern, Klammer auf Blanko-Verordnung, Klammer zu, veröffentlicht. Und damit war die Sache eigentlich klar. Und dann wartete man darauf. Und jetzt im November 2024, also mehr oder weniger 4 Jahre später, gibt es nun die ersten vorsichtigen Versuche, wie kann man in der Physiotherapie Blanko-Verordnung aussetzen. Und das wird nur noch getoppt von den Logopädinnen und Logopäden, die beschaut haben, Blanko-Verordnung bräuchte man gar nicht.
Genau, und wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zum 1. April 2024 mit der Blanko-Verordnung für 3 Diagnosegruppen begonnen haben.
Ja, die waren ein halbes Jahr früher, aber man fragt sich schon, wir reden über die Blanko-Verordnung seit 2017, 2016 bestimmt. Das ist schon erstaunlich, mit welchem abenteuerlichen Tempo man unterwegs ist. Und wenn wir dann über Bürokratiewahnsinn und die Gesetzgeber meckern, da muss man sich auch mal in die eigene Nase fassen und sagen, okay, wie lange brauchen wir denn als Branche, um Freiraum für die Behandelnden in den Praxen zu organisieren? Aber okay, also Blanko-Verordnung, wie gesagt, im Heilmittelkatalog hat sich gar nichts geändert. Und das, was sich in den Verträgen geändert hat, ist klar. Ich habe eine Diagnose, ich habe 16 Wochen Versorgungsverantwortung. Und in diesen 16 Wochen kann ich auf Basis der Diagnose nach eigenem Gusto Patienten behandeln. Muss ein bisschen aufpassen, wenn ich zu viel behandle, kriege ich sofort Abschläge, was versorgungstechnisch eine Katastrophe ist, aber sehr praktisch. Ja, das ist die Blanko-Verordnung. Also Blanko-Verordnung ist gut, Blanko-Verordnung ist klasse. Das Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung ist Käse, aber kann man gut anwenden.
Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die Ergotherapeuten sind ja jetzt schon ein halbes Jahr dabei und die Physiotherapeuten werden jetzt beginnen, ihre ersten Erfahrungen zu sammeln.
Also die Ärzte haben ja gerade schon kundgetan mit den Kassen zusammen, dass sie vermuten, dass die Heilmittelausgaben um 2,5%, glaube ich, steigen aufgrund dieser Blanko-Verordnung. Das haben die geschätzt. Die schätzen immer zu niedrig, insofern kann man mal davon ausgehen, dass wir 3,5% oder sowas haben. Ich habe auch mit Kassenleuten geredet, die sagen, ne, es wird noch viel mehr, aber also wir werden sehen. Ich glaube, das wird gar nicht so viel, weil wir gar keine Fachkräfte haben, um die Blanko-Verordnung so abzuarbeiten, wie wir sie eigentlich abarbeiten wollen. Insofern, man wird sehen, was passiert. Aber man kann nur aufrufen dazu, nutzt es.
Genau, das ist ja die Vorgabe. In der Physiotherapie gilt es wofür jetzt ab 1.11.?
Die ganzen Schulterproblematiken, also sowohl die operativen als auch die Weichteilschultererkrankung in der Diagnosengruppe EX, und da hat man relativ viel Freiraum. Allerdings ist die Umsetzung etwas, was man in der Praxis genau planen muss. Also man muss aufpassen. In den Verträgen steht jeweils drin, dass mit einer Blankoverordnung die Patienten das Recht auf 16 Wochen Versorgung haben. Und das hat man bei den Ergotherapeuten noch nicht so richtig gut umgesetzt. Das ist jetzt bei den Physiotherapeuten besser umgesetzt worden, weil es da ein Wiederaufnahmeverfahren gibt. Das heißt, wenn ich eine Blankoverordnung fertig therapiert habe, was bei Schulterbehandlung ziemlich wahrscheinlich ist, wenn man nach 6 Wochen fertig ist oder 8 Wochen, und der Patient kommt mit dem Rezidiv wieder an, dann brauche ich keine neue Verordnung, sondern ich kann einfach eine Wiederaufnahme dieser auch dann schon abgerechneten Blankoverordnung starten. Das finde ich ziemlich gut. Das hoffen wir, dass das die Ergotherapeuten bald nachziehen. Aber das spiegelt so wieder diesen Denkswitch, den man da machen muss. Also man kriegt nicht mehr eine Verordnung, die man abarbeitet, sondern man kriegt eine Diagnose mit einem Korridor von 16 Wochen. Und in diesem Korridor von 16 Wochen ist man für eigenverantwortlich unterwegs, um diesen Patienten zu versorgen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Das ist für mich der erste Schritt zum Direktzugang. Wenn da passiert es ja, ne? Also deswegen heißt das ja auch die Verordnung mit erweiterter Verantwortung der Heilmittelerbringer. Im Endeffekt beschreibt es das besser als die Blankoverordnung, ne? Also bei der Blankoverordnung kommt man schnell in dieses Licht, okay, das ist jetzt sowas Ähnliches wie 6-mal KG, nur länger oder nur anders. Und
Genau.
bei dieser erweiterten Versorgungsverantwortung, da wird klar, ah, ich bin plötzlich in charge.
Genau. Ich bin sehr gespannt, wie der Beginn in der Physiotherapie ist. Kommen wir jetzt nochmal zurück zur Heilmittelrichtlinie und dem Heilmittelkatalog, Ralf. Die Heilmittelrichtlinie wird von wem für wen geschrieben?
Gute Frage. Ja, also die Frage hat ganz viele Facetten. Von wem für wen? Also die wird geschrieben vom GBA. Der GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss. Das ist das oberste Gremium der Selbstverwaltung der GKV. Die GKV ist selbstverwaltet. Das heißt, die Krankenkassen und die Leistungserbringer stimmen sich miteinander ab, wie sie gesetzlich Krankenversicherer in Deutschland versorgen wollen. Und dazu erlassen sie Richtlinien und Regeln, die sozusagen als untergesetzliche Regelung dafür sorgen, dass gesetzlich Krankenversicherte einheitlich mit Leistungen versorgt werden. Es gibt das, was das Ganze noch komplizierter macht, das sogenannte Sachleistungsprinzip. Das heißt, die Krankenkassen erstatten keine Kosten, die entstanden sind, sondern die Kassen müssen die Leistungserbringung sicherstellen. Also wenn ich zum Beispiel einen Schlaganfall habe und dann nach dem Schlaganfall Schluckstörung habe, dann suche ich mir eine Logopädin, und die gibt es dann nicht. Und die Kasse ist dann in charge, dafür zu sorgen, dass ich auch eine Logopädin bekomme. Das findet natürlich in Wirklichkeit nicht statt, aber das ist eine komplexe Geschichte. Aber die Selbstverwaltung muss dafür sorgen, dass das ist. Das heißt, es ist auch nicht so, dass Leistungserbringer so ganz groß abhängig sind. Ich glaube, das Gefühl der Abhängigkeit ist größer als die Wirklichkeit. Dass wir gefühlt von Kassen abhängig sind, kann ich verstehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Kassen Heilmittelerbringer dringend brauchen. Und wir haben alle lange Wartelisten in den Praxen. Und dass die Krankenkassen telefonieren rum und versuchen, Hausbesuche zu organisieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein Miteinander. Man muss sozusagen gemeinsam aushandeln, was können wir mit den bestehenden Ressourcen eigentlich hinkriegen. Und dieses Miteinander ist aber weder was auf Seiten der Kassen noch auf Seiten der Heilmittelverbände wirklich so gedacht und gelebt wird. Da ist noch mehr gegeneinander.
Und man muss ja sagen, im Blick auf die Zukunft, dass das ja auch noch sehr viel notwendiger wird, wenn eben die fortschreitenden, also die Generationen, die jetzt eben altern und mengenmäßig einfach sehr viel größer sind und eben diese Ressourcenknappheit auf der Heilmittelerbringerseite da ist, dass das eben auch noch eine Herausforderung für die Zukunft sein wird.
Naja, die meisten Leistungsbeschreibungen, die wir aktuell haben in den Verträgen, sind Leistungsbeschreibungen in der Physiotherapie auf jeden Fall, die irgendwie gefühlt 35 Jahre alt sind. Und das war eine ganz andere Zeit. Da gab es Therapeuten, die gerne behandeln wollten, weil sie nichts zu tun hatten und weil sie Leerlauf hatten. Jetzt haben wir die Situation, dass wir, was immer wir auch machen, nicht genug Therapeuten haben. Hat auch was mit der Verordnungspolitik der Ärzte und der Erstattungspolitik der Krankenkassen zu tun. Also man schafft Bürokratiefrust. Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Kassenversorgung. Na, bei den Physiotherapeuten wird man dann Osteopath und macht sein eigenes Ding so. Ob das wirtschaftlich besser ist oder nicht, völlig egal. Aber aus dieser Bürokratiefalle rauszukommen, ist für viele Leute so ein Thema. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir viel mehr Versorgungsnachfrage haben und viel zu wenig Leute, die der Versorgung nachkommen können. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass wir andere Leistungen bräuchten, um dann diese Leistungen besser, ja, besser administrieren zu können. Also man müsste Leistungen haben, die man flexibler anpassen kann an die Belastungswirklichkeit der Patienten. Aber sehen wir gerade bei der Blankoverordnung, also die alten Leistungen auch in der Blankoverordnung jetzt kommen jetzt zur Anwendung. Da fragt man sich, habt ihr sie nicht mehr alle? Also das ist total erstaunlich, dass sich nichts tut. Es verändert sich nichts. Als wenn die alle Angst vor Veränderungen haben.
Das könnte man ja zum Anlass nehmen, auch mal, weil ich ja gefragt habe, von wem die Heilmittelrichtlinie stammt und für wen sie geschrieben wird, eben die Leistung anzupassen und auch die Evidenz, die dort ja nicht vorhanden ist oder nicht berücksichtigt wird, sie ist ja vorhanden, aber sie wird nicht berücksichtigt, einfließen zu lassen, um dann auch wieder zu spiegeln, wer Leistungen bekommt, beziehungsweise wo man eben eine Grenze setzen kann, um besser entscheiden zu können und priorisieren zu können. So der Vollständigkeit halber, es gibt ja zwei Heilmittelrichtlinien. Als Logopädin betreffen mich ja zwei. Einmal die ärztliche Heilmittelrichtlinie, die große, sage ich mal, und die kleine zahnärztliche Heilmittelrichtlinie. Da geht es uns Logopädinnen und Logopäden ja so wie den Physios. Die Ergos, für die trifft ja und für die Podologen und die Ernährungstherapie ja die ärztliche Heilmittelrichtlinie zu. Jetzt die Frage, für wen ist sie denn geschrieben?
Das kann man im ersten Paragraphen stehen. Da steht drin, die Linie adressiert die Versicherten, weil sie nämlich beschreibt, welchen Anspruch haben Versicherte im Rahmen ihrer GKV-Versicherung. Sie adressiert die Ärzte, denen sie sagt, welche Leistungen können verschrieben werden, bei welchen Indikationen und Leitsymptomatiken. Und sie adressiert die Therapeutinnen und Therapeuten in der Hinsicht, dass sie bitte im Rahmen bleiben sollen, oder jetzt bei der Blanko-Verordnung, dass sie dann auch hier gesagt wird, ihr könnt den Freiraum hier und hier und da nutzen. Das heißt, alle drei werden adressiert, die Versicherten, die Ärzte und die Therapeuten. Das ist sozusagen meine theoretische Auslegung. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass Versicherte damit nichts zu tun haben. Ich bin mal aus einer Arztpraxis rausgeflogen, weil ich gesagt habe, ey Leute, ich habe einen Anspruch auf diese Versorgung. Und da haben die gesagt, wer ich denn sei. Sag ich, nur ja, jemand, der sich auskennt. Ja, er würde jetzt die Polizei rufen, wenn ich nicht freiwillig gehen würde. Ohne Scheiß. Also das war schon cool.
Da bist du als Patient, beziehungsweise eben als Leistungsnehmer, bist du ja ganz allein auf weiter Flur. Die
Ja, keine
meisten
Chance. Ja.
Patienten, sagen wir mal, also wirklich fast alle, wissen ja überhaupt gar nicht, was ihnen zustände, was
Also
sie
ich habe da auch
einfordern
gesessen
können.
und war dann etwas platt und da habe ich gesagt, wenn er mir bestätigen würde, dass ich keinen Leistungsanspruch hätte, dann würde ich gehen. Aber das hätte ich gerne schriftlich. Hat er gesagt, nee, das würde er nicht machen. Sag ich, doch. Also du musst ja zumindest dokumentieren, dass ich hier war und was ich für eine Anforderung gestellt habe. Und dann hätte ich gerne einen Auszug aus meiner Patientenakte. Dann wurde er
Welche
ein bisschen,
ärztliche Fachgruppe war das?
das war ein völlig behämmerter Internist, der als Hausarzt unterwegs war. Der wurde dann auch leicht cholerisch. Also er merkte halt, dass er weniger Ahnung hat als ich, was diese formalen Sachen anging. Und dann ging er natürlich hopsala baden und dann musste ein Kollege ihn retten, den er dazu holte. Und der Kollege hat dann auch schnell gemerkt, dass sie mit mir inhaltlich nicht so richtig weiterkommen und dann hat er mich zur Seite genommen, dann hat er sich meine Hand angeguckt und gesagt, oh, Sie brauchen hier wirklich Lymphdrainage. Und ich sag, moa, das hätten wir vor einer halben Stunde schon klären können, Mann. Und dann sagt er, das kann man ja auch extra budgetär versorgen. Ja, habe ich Ihrem Kollegen auch schon gesagt, aber der kann nicht zuhören. Das ist bestimmt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe so gedacht, boah, was passiert einem normalen Patienten? Der hat eine dicke Hand im Hochsommer und muss sich anhören lassen, ich darf nicht mehr verorten, weil mein Budget aufgebraucht ist. Das ist schon
Genau,
bitter.
du wärst ja ein ebenbürtiger, wenn nicht sogar überlegener
Nö.
Gesprächspartner, um das zu argumentieren. Ich meine, letztendlich liegt trotzdem es in der ärztlichen Hand die Entscheidung. Du hast extra budgetäre Verordnung angesprochen. Was hat das mit der Heilmittelrichtlinie zu tun?
Also es muss irgendjemand ja regeln, wie viel Geld wird für Heilmittel ausgegeben. Die Ärzte und die Krankenkassen vereinbaren einmal im Jahr eine Summe, wie viel veranlasste Leistungen Heilmittel ausgegeben werden darf. Machen sie auch für die Arzneimittel. Das ist gesetzlich so vorgegeben, dass man das machen muss. Und das Blöde ist, dass die Heilmittelrichtlinie sozusagen losgelöst von dieser Summe mal entstanden ist. Das heißt, man hat mal gesagt, wir müssen mal regeln, welche Heilmittel verordnet werden dürfen, hat aber die Budgets der Ärzte weiter fortgeschrieben. Die werden immer Jahr für Jahr um irgendwelche Prozentpunkte fortgeschrieben. Aber als die Heilmittelrichtlinie das erste Mal veröffentlicht worden ist, hat man mitnichten diese Budgets dann auf die beschriebene Versorgungsmöglichkeit angepasst, sondern man hat immer ein zu kleines Budget, sozusagen weiter fortgeschrieben. Mit dem Ergebnis, dass die Ärzte dann in Regress genommen worden sind. Und wir haben das in den 2000er Jahren dann gehabt, dass auch Ärzte richtig Geld zahlen mussten, weil sie zu viel verordnet haben. Und wenn Ärzte dann zu viel verordnen, dann müssen sie individuell Geld zahlen. Das gab dann großes Theater und dann gab es Richtgrößenvereinbarungen und hast du nicht gesehen, also Wirtschaftlichkeitsprüfungen hoch und runter. Inzwischen findet das praktisch nicht mehr statt. diese
Okay.
Wirtschaftlichkeitsgeschichten, weil ungefähr 40 bis 50% der Verordnungen sind sowieso extra budgetär. Das sind also Verordnungen, die langfristiger Heilmittelbedarf sind. Das sind also Patienten, die chronisch krank sind und dauerhaft Betreuung müssen. Und das wird an Diagnosen festgemacht. Das sind meistens schwerste Dauererkrankungen. Und dann gibt es den sogenannten besonderen Verordnungsbedarf. Das sind Patienten, die temporär eine intensive Betreuung brauchen. Also zum Beispiel ein subakuter Schlaganfall oder sowas. Also das ist dann, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Dauertherapie auf ewig, aber das ist zumindest in einem beschränkten Zeitrahmen. Das heißt, diese besonderen Verordnungsbedarfe sind in der Regel zeitlich eingeschränkt oder altersmäßig eingeschränkt. Die meisten Physios und Ergos und auch Logos kennen die geriatrischen Syndrome in der BHB-Liste, besondere Verordnungsbedarfsliste.
Ab dem
Und
70. Lebensjahr.
ja, genau. Wenn du über 70 bist, dann kannst du praktisch jeden Patienten extra budgetär versorgen. Und dadurch, dass diese Listen so umfangreich sind, decken sie mehr oder weniger mindestens die Hälfte des Verordnungsspektrums für Heilmittel ab. Und deswegen findet da auch gar keine große Wirtschaftlichkeitsthematik mehr statt. Es gibt zwar immer noch Theater deswegen, aber das ist eigentlich Käse. Das fällt weg. Und jetzt, um auf die Blanko-Verordnung, die wir vorhin schon mal im Wittel hatten, mit der Blanko-Verordnung fällt jetzt noch mehr weg bei den Ärzten. Das heißt, die Wirtschaftlichkeitsverantwortung wird jetzt peu à peu verlagert auf die Heilmittelerbringer oder ins Nirvana. So. Deswegen, das funktioniert auch nicht. Im Endeffekt müsste man anfangen zu gucken, du hattest das gerade angesprochen, leitlinienkonforme Therapie zu machen. Man müsste hingehen und sagen, woran messen wir eigentlich, dass Heilmitteltherapie was bringt? Aber an das Thema traut sich niemand ran. Die Kassen, weil sie
Dabei wäre
nicht,
das so wichtig.
ja, aber es will keiner. Also die Kassen wollen es nicht, weil sie nicht wissen, wie es geht. Und weil sie Angst vor was auch immer haben. Die haben immer Angst davor, dass es zu viel Geld kostet, was immer sie machen. Und die Heilmittlerbringer, habe ich den Eindruck, haben Angst davor, jedenfalls die Verbände und die Funktionäre, weil sie Schiss davor haben, dass da dabei rauskommen könnte, dass das nichts bringt. Also ich glaube, jedem ist bewusst, dass ungefähr die Hälfte der Heilmitteltherapiekosten zum Fenster rausgeschmissen ist. Also du bist ja wissenschaftlich fitte Logopädin, zu sagen, Hälfte des Geldes zum Fenster rausschmeißen?
Also ich würde mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf eine Prozentzahl festlegen. Ja,
Okay.
natürlich ist es
Wissenschaft.
eine diplomatische Antwort. Ich bin mir sicher, dass es Leistung dabei sieht. Und wenn ich mir angucke, wie die Heilmittelversorgung stattfindet, das hat ja nicht nur was mit unserem Beruf zu tun, sondern auch mit den anderen Berufen, dann
Ja.
gibt es ganz sicher einen Teil, der nicht notwendig wäre.
Aber das ist eben das Ding. Also wir wissen, und die Angst davor, dass die jetzt rauskommen könnte, dass das, was ich mache, sinnlos ist, die Angst ist so groß, dass wir lieber gar nicht hingucken. Das ist so wie nicht zur Vorsorge zu gehen. Also meine Angst davor, weiß nicht, in meinem Alter muss man ja wahrscheinlich Prostata oder sowas untersuchen lassen. Und meine Angst davor, dass da rauskommen könnte, ich hätte Krebs, ist so groß, dass ich gar nicht hingehe zur Prävention. Das ist so das Präventionsparadox. Und das haben wir im Heilmittelbereich auch. Wir gucken nicht hin, ob es was bringt oder nicht bringt, weil wir Angst davor haben, dass rauskommen könnte, es bringt nichts. Wobei ich glaube, das würde uns helfen, weil wir haben ja sowieso zu viel zu tun. Dann könnten wir unsere Energie auf die Aspekte lenken, die was bringen.
Dessen bin ich mir ganz sicher, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus liegt es nicht ausschließlich daran, dass wir da nicht hingucken wollen, sondern die Sektoren da, einfach die Forschung und Wissenschaft, es gibt ja genug Kolleginnen und Kollegen, die das tun. Dieser wirtschaftliche Aspekt, das, was die Ärzte mit den Kassen vereinbaren und eben die praktische Umsetzung, sollte näher zueinander gebracht werden, um das eben miteinander kombinieren zu können. Da finde ich, steht einfach noch vieles einfach losgelöst nebeneinander, anstatt es eben mal zusammenzubringen. Und da bräuchte es mal jemanden, der das eben tut.
Nee,
Nochmal zum.
da bräuchte es die Heilmittelverbände, die da aktiv werden. Aber auch die Kassen, die sich hinsetzen und sagen, Leute, können wir mal aufhören mit diesem Käse? Lass uns mal gucken, was wollen wir eigentlich? Aber wenn wir jetzt mal zur Ursache zurückgehen, guck die zur jüngsten Neufassung des Heilmittelkatalogs an. Da wird jetzt MLD geändert. Für MLD als singuläre Leistungserbringung gibt es keine saubere Evidenz. Muss man einfach sagen, das ist Blödsinn. Also wir geben im MLD-Bereich, glaube ich, 1,5 Milliarden im Jahr aus. Und es gibt genug Leute, die sagen, ich bin nur Betriebswirt, ich kann ja nur nachplappern, was mir Leute sagen, die Ahnung haben. Aber es gibt einfach keine saubere Evidenz. Die einzige Evidenz, die es gibt, ist für KPE. Also, aber KPE ist im Rahmen des Heilmittelkatalogs nicht verordnenbar. Und deswegen ist das eigentlich kompletter Schwachsinn, was die da gemacht haben. Die haben nur so ein bisschen formal was rumgemacht. Und das kann man weiter beobachten. Also erstens, die Änderung basiert nicht auf Leitlinien. Das ist der erste Punkt, wo man sagt, hä, wieso ändert ihr das, wenn es keine Leitlinie dazu gibt? Der zweite Punkt ist, das Umsetzen in der Praxis funktioniert nicht, weil da steht ja drin, dass Therapeuten jetzt auch weniger oder mehr behandeln können. Die können die Zeit selbst festlegen. Und das können sie auch variabel machen von Verordnung zu Verordnung. Das Blöde ist nur, dass die Vergütungen kalkuliert sind auf 100% Auslastung. Wenn ich jetzt also als Therapeut sage, oh, ich will hier jetzt weniger behandeln, weil der Patient braucht das nicht mehr, dann baue ich mir eine Lücke ein, die nicht bezahlt wird. Wer glaubt denn, dass diese Lücke irgendjemand einplant? Niemand, der bis drei zählen kann, macht so einen Quatsch. Also
Ja,
wird das
das
nichts
ist richtig.
ändern. Und da kann man sehen, das Ganze ist ohne roten Faden. Also es geht überhaupt nicht um eine vernünftige Versorgung für die Patienten oder um auch Lücken mit neuen Patienten füllen zu können, weil die Lücken, die hier zu füllen sind, passen nicht in das sonstige Raster der Leistungsbeschreibung der Physiotherapeuten. Und da denkt man, mach doch mal Konzepte, die ineinander greifen. Aber nein, das findet nicht statt. Das ist schon traurig.
Ja, das stimmt. Was ich noch zum langfristigen Heilmittelbedarf sagen wollte, da sind jetzt auch noch mal zum 1. Oktober zwei neue ICD-10-Codes aufgenommen worden für die physiotherapeutische Diagnosegruppe AT. Du hast jetzt schon beschrieben, wer die Heilmittelrichtlinie schreibt bzw. miteinander verhandelt, wofür sie eigentlich gedacht ist und wie es in der Realität aussieht. Das sind ja leider zwei verschiedene Paar Schuhe und dass sie eben die Arbeitsgrundlage eben für die Therapeuten und die Ärzte sind, um zum Beispiel Verordnungen eben wirklich so auszufüllen, wie sie ausgefüllt werden müssen. Da gibt es ja auch eine Anlage, wo die Therapeuten dann auch sehen können, was sie selbst korrigieren dürfen, was sie bei den Ärzten zurückgeben müssen, wie auch immer.
Faktisch liest diese Anlage niemand, weder die Ärzte noch die Therapeuten. Wenn ich in eine Arztpraxis gehe und sage, haben Sie schon mal ein Heilmittel geguckt? Mein Computer gibt mir das vor. Das heißt, wenn du in einen Computer eine Diagnose eingibst, dann schlägt er dir eben vor, dass das extra budgetär ist und sagt der Arzt, okay, dann verordne ich das, was da steht, so. Aber die denken nicht mit, ein Heilmittel ist ein lästiges Rezept ausfüllen, in der Hoffnung, dass der Patient dann bitte doch die nächsten 3 Monate nicht wieder aufschlägt. Das ist schon doof. Also natürlich es gibt auch Ärzte, die das ordentlich machen, aber das ist schon mehrheitlich, dass das eher ein mechanischer Ausfüllvorgang ist, weil der Patient sagt, ich will Heilmitteltherapie haben.
Ja, und wir wollen hoffen, dass wir vom Abarbeiten der Verordnung, dem mechanischen Abarbeiten von Verordnungen wegkommen,
Na,
um
kommen wir nicht.
Heilmitteltherapie
Ein
vernünftig zu.
Großteil der Praxen ist darauf ausgerichtet, vom Geschäftsmodell her Verordnungen abzuarbeiten. Zumal das ja auch meistens so Rahmendiagnosen sind oder, also das ist ja weit weg von einer gesicherten, differenzierten Diagnostik. Interessanterweise wird ja auch Heilmittel eigentlich gar nicht benutzt, um Krankheiten zu heilen, sondern Heilmittel wird ja eigentlich genutzt, um Lebensqualitätseinschränkungen zu verbessern. Also eine Heilung im klassischen Sinne findet ja nicht statt, sondern es findet wieder eine Lebensqualitätswiederherstellung statt. Die werden aber gar nicht adressiert auf der Verordnung. Das heißt, dieser Verordnungsgutschein, der liefert da nichts. Deswegen müssen die Therapeuten das dann selbst machen. Die Logopäden und Ergotherapeuten haben Diagnostikleistung. Gibt es bei den Physiotherapeuten interessanterweise nicht. Das heißt, Physiotherapeuten müssen das irgendwie anders organisieren.
Im Rahmen der Blanko-Verordnung, die jetzt zum 1.11. in Kraft tritt, gibt es erstmalig ja
Ein Wunder, ein
Befundpositionen.
Wunder. Ja, stimmt. Insofern muss ich mich korrigieren. Vorhin habe ich gesagt, es sind die ganzen alten Leistungsbeschreibungen. Nein, es gibt eine Diagnostikposition. Ja, klar. Wir hatten auch eine Bemerkung. Du hast vorhin gesagt, wer schreibt den eigentlich? Also ich hatte ja gesagt, GBA, Selbstverwaltung, Leistungserbringer und Krankenkassen. Nun darf man nicht unterschlagen an dieser Stelle, dass natürlich Heilmittelerbringer und Pflegekräfte nicht zu den Leistungserbringern gehören, die da mitschreiben, sondern die dürfen hinterher nur das fertige Ergebnis kommentieren, was natürlich völlig behämmert ist. Bei den Pflegeleuten ändert sich gerade das, bei den Heilmittelerbringern ändert sich das gerade nicht. Und erstaunlicherweise kaum Leute im Heilmittelbereich, die jetzt trommeln und sagen, wir wollen auch mitreden. Das finde ich mega überraschend. Das heißt, der Heilmittelkatalog ist nach wie vor ein Werk der Kassen, der Ärzte und die Patienten dürfen auch mal mitmischen. So, das ist so der Rahmen, in dem man sich da bewegt. Das ist traurig, das muss geändert werden. Aber
Da haben wir ja zwei schöne Folgen und es wird ja noch eine dritte geben zu dem Beteiligungsrecht der Heilmittelverbände im GBA und eben das, was Christine Donner beispielsweise gesagt hat, dass die Heilmittelverbände nur die Möglichkeit haben, auf fertige
ja.
Vorlagenentwürfe dazu Stellung zu nehmen, aber eben nicht mehr, ich sag mal, gestaltend einzugreifen vorher.
Das ist das Problem, aber das verlinken wir wahrscheinlich dann hier
Genau, das können wir
genau.
verlinken.
Gut, also
Gut.
Heilmittelbetrug, 1. Oktober Neufassung. Es ändert sich faktisch nichts. Also, was sich ändern wird, ist, ihr werdet mehr Kürzungen kriegen, weil ihr die Zeiten nicht ordentlich zuordnet. Das war ja vorher das Problem, dass die dass die Ärzte Zeiten aufgeschrieben haben und habt ihr Kürzungen gekriegt dafür, dass die Ärzte das falsch aufgeschrieben haben. Jetzt schreibt ihr die Zeiten selbst auf und ihr werdet die gleichen Kürzungen kriegen. Also es gibt irgendwelche Untergebenen in diesen Abrechnungsstellen, die irgendwie sich Spaß daraus machen, immer wieder Kürzungen zu produzieren, mit Abstand zu produzieren. Tatsächlich behaupten sie, sie machen das, weil sie Verträge durchsetzen wollen. Aber Fakt ist, dass das oft ganz merkwürdig willkürlich ist. Kann man daran sehen, dass es dann einzelne Kassen machen und andere nicht. Und dann fragt man sich, was soll das? Also man könnte sowas ja auch vorher einfach absprechen und dann allen Leuten mitteilen, wie man das aussieht. Aber bei den Physiotherapeuten zum Beispiel erfolgen Absetzungen und es gibt keinen Fragen-Antworten-Katalog, in dem geregelt wird, wie man sowas zu interpretieren hat. Und das zeigt, dass wir auch natürlich ein Problem in der Kommunikation haben, gerade zwischen Kassen und Heilmittelverbänden. Das gilt, glaube ich, dummerweise für fast alle Bereiche. Ich glaube, bei den Podologen geht es einigermaßen. Aber ansonsten gönnen die sich die Verbände untereinander nicht das Grüne oder das Blaue im Auge oder das Schwarze oder den Fingernägeln. Und Kassen und Verbände sind dann auch mal ein Problem. Das ist echt blöd. Also das ist schade. Aber es wird bestimmt irgendwann besser.
Als Heilmittelerbringerin hoffe ich das sehr für die gesamte Branche. Ralf, vielen Dank für das Gespräch, für deinen Einblick in die Heilmittelrichtlinie, den Heilmittelkatalog und die Änderungen, die jetzt bevorstehen. Ich weiß nicht, was du heute noch machst. Ich gehe jetzt ins Lager und gucke mir den neuen Heilmittelkatalog an.
Ja, wir können uns da treffen. Auf den bin ich gespannt, wie er jetzt aussieht. Also
Ja, ich auch. Ich
mit
darf ihn gleich
allen
anfassen.
Änderungen. Ja, ey, guck mal, ist das super. Alles klar. Also dann viel Spaß beim. Ich mag es, wenn so Paletten mit Büchern kommen. Ich mag den Geruch von der Druckerei. Ich mag dieses Haptische. Das finde ich ist. Also ich habe immer einen hier liegen. Also jetzt, ne, hier kannst du sehen, hier, ich habe auch meinen da. Und ich finde das gut. Ich glaube, das ist gut, wenn man ab und zu mal Sachen anguckt. Und unter Therapeuten ist ja Haptik auch ein ganz wichtiger Punkt. Also viel Spaß beim
Absolut.
Anfassen.
Vielen Dank. Ich
Ciao,
werde vor
ciao.
dir dran sein.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.